Visnākuna aiziet tālumā sākas vis no gala.
Sie hören die Baltische Stunde. Die Sendung für Estnisches, Lettisches und Litauisches auf Radio Weser TV.
Visnākuna aiziet tālumā. Visnākuna aiziet tālumā. Visnākuna aiziet tālumā. Un sākas vis no gala.
Ja, und heute haben wir wieder ein Werk litauischer Literatur vorliegen, übersetzt aus dem Litauischen von Markus Roduna mal wieder, erschienen im Mitteldeutschen Verlag. Es heißt Kleines Bernstein und die Autorin ist Rasa Aschkenite. Das Buch hat in der deutschen Ausgabe 192 Seiten und kostet 14 Euro. Ich möchte zu diesem Buch als erstes den Übersetzer Markus Roduna zitieren, der sagte, er werde öfters auf den vermeintlichen Rechtschreibfehler hingewiesen, Kleines Bernstein. Aber wenn wir die ersten Seiten des Textes lesen, wird schnell klar, es ist eben ein Eigenname einer Person, die nun mal so genannt wird. Und wenn wir uns dann noch in Erinnerung rufen, dass in der litauischen Sprache, in der diese Geschichte geschrieben wurde, ja die Verkleinerungsformen, die sogenannten Diminutive, sehr populär sind. Es wäre also nichts Besonderes, wenn jemand litauisch mein Augensternchen oder mein Augäpfelchen genannt wird. Aber nicht alle deutschen Wörter sind für sowas geeignet. So würde mein Liebsterchen sicher komisch klingen. Also, hier ist es eben Kleines Bernstein. Und ein wenig ist Bernsteinchen mitgemeint. Im Buch geht es tatsächlich sehr viel um diesen Bernstein. Die Autorin, eine studierte Psychotherapeutin und Dozentin für Philosophie, hätte wirklich kaum ein besseres Thema wählen können, das auch den deutschen Leserinnen und Lesern mit Litauen und mit der Ostseeküste verbindet. Aber aufgepasst, der Titel ist hier ein klarer Hinweis auf eine Reise in längst vergangene Zeiten. Allerdings auf eine ziemlich spezielle Art und Weise. Voran steht das Motto, so war es nicht, aber es hätte so sein können. Wir merken schon in den ersten Sätzen, die da geschrieben stehen, um was es der Autorin hier gehen könnte. Eine Frau, die Mutterseelen allein war. Das ist die erste Figur, der wir begegnen. Ein erster Hinweis, dass hier vor allem die Akteurinnen wichtig sind. Es ist die Zeit, in der Bernstein das wichtigste Handelsgut war, und es ist etwa die Zeit, die in den Schriften von Tacitus oder Plinius beleuchtet wird. Den beschriebenen Ereignissen nach könnte das Geschehen etwa 80 bis 100 Jahre nach Christus angesiedelt sein. Da ist Celia, die Frau des Stammeshäuptlings Gondas. Die beiden haben einen Sohn, Bentis. Aber hier geht es nicht um Familiengeschichten. Autorin Rasa Aschkenite scheint hier austesten zu wollen, wie die Geschichte vielleicht auch verlaufen wäre, wenn sie mehr von Frauen mitbestimmt worden wäre. Gemessen an heutigen sogenannten konservativen Werten gibt es hier durchaus ungewöhnliche Verhaltensweisen. So bringt Gondas einfach von seinen Reisen eine jüngere Frau mit, indem er sie schlicht bei den Haaren packt und im heimischen Wald eine eigene Hütte zur Verfügung stellt. Die beschriebene Machtstellung der Frauen ist ebenfalls nicht immer genau das, was heutige Feministinnen vielleicht im Munde führen würden. Gondas nennt seine jüngere Zweitfrau Glesum. Das ist, den Schriften von Tacitus zufolge, ein Wort der Ästier, wie der reisende Römer die Völker des östlichen Ostseeraums nannte. Glesum, das Wort für Bernstein. Um den Charakter dieser Glesum zu kennzeichnen, wird ihrer Persönlichkeit ein Grundsatz zugeschrieben. Es ist stets besser zu schweigen, bis man weiß, was auf einen zukommt. Natürlich ist klar, dass es zwischen Celia und Glesum nicht ohne Konflikte zugehen wird. Aber die Autorin möchte hier, wie gesagt, keine Beziehungsgeschichte erzählen. Eine weitere Frau kommt ins Spiel. Ihr scheint kein wirklicher Name verliehen worden zu sein, nur eine Beschreibung, die im ganzen Buch durchgehalten wird. Die Alte mit den Wolfsbissen am Bein. Damit einher geht die Andeutung, Frauen würden, wenn sie alt werden, einfach in den Wald gehen, wo sie dann zum Opfer der Wölfe zu werden zumindest in Gefahr sind. Natürlich kennt diese spezielle Alte auch alle Kräuter und ihre Anwendung. Für die Frauen ist dabei besonders wichtig, den Trunk von ihr zu bekommen, der die Folgen ungewollter Schwangerschaft beseitigt. In dieser Hinsicht nehmen diese Frauen auch kein Blatt vor den Mund. Celia schimpft über diese verfluchte Kaulquappe im Bauch. Sie versucht sogar, ein Neugeborenes, heimlich im Wald geboren, dort zu töten und lässt es einfach zurück. Die Frauen an der Küste besaßen gleich viel Macht wie die Männer. So beschreibt die Autorin den Stamm, über den Gondas und seine Frau Celia herrscht. Wenn wir allerdings nach Konkretem suchen, in welcher Form sich diese weibliche Macht äußert, dann wird hier im Buch den Männern die Aussage zugeschrieben: Wenn die zu kreischen anfingen, dann hatte man 3 Tage lang Ohrensausen. Andererseits wird Celia auch ermahnt: Sei keine Heulsuse, du bist die Frau des Anführers. Wie wir vielleicht schon erwarten, gibt es auch sowas wie einen Blocksberg in diesem System. Hier bei Rasa Ashkenite heißt es Lindenhügel und bei Tag und Nacht gleich im Herbst versammeln sich die Frauen auf diesem Frauenberg. Sie flechten ihre Zöpfe, waschen das Haar in Kräutersuden, hüllen sich in Schleier und es gibt Tollkirschensalbe für die Greisinnen. Es gibt dann konsequenterweise auch nur eine Göttermutter. Außerdem noch den heiligen Hain, mit Eichen bewachsen. Doch nochmal zurück zu den Männern. Sie tragen Wildschweinfiguren als Amulett um den Hals und langsam kristallisiert sich in der Geschichte heraus, warum auch die Sterne hier eine wichtige Rolle spielen. Eigentlich ist zu empfehlen, sich vor der Lektüre dieses Buches irgendwo mal genauer anzusehen, was es mit dieser sogenannten Bernsteinstraße auf sich hatte, also den Handelsrouten für den an der Ostseeküste gewonnenen Bernstein, was es damit historisch genau auf sich hatte. Wenn wir das tun, werden uns die hier im Buch genannten seltsamen Ortsnamen nicht mehr ganz überraschen. Dakien, Lentia, Vindobona, Aquinzum, Zarnuntum, Aquileia. Sie alle liegen am historischen Bernstein-Handelsweg. Warum die Handelsroute genau diesen Weg nahm, wird hier durch die Figur eines angeblichen Konkurrenten von Häuptling Gondas symbolisiert, Jagaubis. Dieser Jagaubis versucht, die Stammesgenossen davon zu überzeugen, den Bernstein in Boote zu laden und den Flüssen zu folgen. Gondas dagegen, der hier im Buch sogar mit den Römern Latein zu reden vermag, Gondas will den direkten Landweg nach Süden nutzen. Und um den zu finden, müssen die Händler die Sterne kennen. Den Polarstern, aber auch andere. Das ist eine der Hauptideen, sozusagen der rote Faden des Buches. Leider lässt sich Autorin Rasa Ashkenite auch immer wieder verleiten, ihre ganz eigenen Vorstellungen von dem damaligen Familienleben hier einzuflechten. Es ist ein wenig das Gegenteil von der Vorstellung, eine intakte Familie sei so etwas wie die Keimzelle der Gesellschaft. Hier hat der Krieger Kirnis eine heimliche Geliebte, eine verheiratete Frau mit Kindern. Im Wald wird ein neugeborenes Kind von der Mutter einfach zurückgelassen, ein Mädchen, das dann doch überlebt. Und es gibt den Sohn des Häuptlings, der sich zunächst ganz unmännlich benimmt, der für ihn vorgesehenen Häuptlingskarriere entsagt und sich schließlich ganz vom heimischen Stamm lossagt, um irgendwo im Süden bei den Römern ganz neu anzufangen. Was hat das Ganze mit Litauen zu tun? Wie gesagt, besteht die Buchautorin ja nicht darauf, hier ganz wahre Geschichten zu erzählen. Aber sie lässt in der Figur der Frau, die Glesum genannt wird, so ganz allmählich durchschimmern, dass diese Glesum wohl vom Stamm der Litauer kommt. Glesum nennt das Kind, das sie als eigenes angenommen hat, Besleja. Gemäß litauischer Mythologie ist das der Name für die Göttin der Abenddämmerung. Und sie verrät, dass sie selbst eigentlich Blindä heißt, entsprechend dem litauischen Wort für Saalweide. Und Glesum differenziert auch ihr eigenes Selbstverständnis von dem der Bernsteinhändler. Ihr eigenes Volk lebe ja von Viehhaltung und Landwirtschaft, meint sie. Daher sei dort die Sonne auch wichtiger als der Polarstern. Nun ja, die Autorin hat offenbar eine ganze Reihe historischer Untersuchungen gelesen, bevor sie diese Geschichte geschrieben hat. Warum auch nicht? An einigen Stellen jedoch beginnt auch der Leser oder die Leserin, sofern wir ebenfalls mit ein wenig historischem Wissen über Litauen ausgestattet sind, zu zweifeln. kann man ein kleines Kind nur in einem Fell gehüllt tagelang durch winterkalten Wald tragen, ohne dass es Schaden nimmt? Gab es bei den Bernsteinhändlern tatsächlich Kutschen, wie sie an einer Stelle erwähnt sind? Kann es sein, dass es bei Völkern, die in einfachen Hütten im Wald wohnen, auch Armenviertel gibt, wie hier im Buch erwähnt, wo keine Städte, da kein Stadtteil oder keine Viertel, also keine Slums oder eine ungenaue Übersetzung? Und auch das Frau-Mann-Schema, nach dem sich hier im Buch fast alle Handlung ausrichtet, scheint mir an manchen Stellen etwas zu dick aufgetragen. Wenn etwa die Frauen sich am Fluss treffen, um Wäsche zu waschen, bis auf eine Unsympathin, angeblich alle nackt. Sex dagegen wird hier im Buch überhaupt nicht erwähnt, passend zum heutigen katholischen Litauen. Und wenn hier gesagt wird, nur die Frauen wissen, was und wie, wann ein Kind entsteht, wann es Zeit ist, dass es zur Welt kommt. Das mag ja stimmen, vor allem in dieser frühen Zeit, ohne tieferes wissenschaftlich-medizinisches Wissen. Aber hier wird auch gesagt, die Männer müssen nur das Geld zählen, mehr können sie nicht, nichts zu machen. Was hier vielleicht als Kennzeichen weiblicher Klugheit und Umsicht gemeint ist, findet ja in unseren modernen, heutigen Zeiten seine Fortsetzung in der Unterschätzung der sogenannten MINT-Fächer in der Schule. Mathematik, Naturwissenschaft und Technik, nichts für Frauen? Frauen erfreuen sich hier in dieser Geschichte an üppigem Silberreichtum und schicken Broschen. Schmuck gleich Rangordnung. Ebenso charakteristisch scheint für diese Frauen zu sein, dass sie immer an ihrer eigenen Schönheit zweifeln. Migration hingegen findet Autorin Rasa Ashkenite völlig normal, keineswegs beunruhigend. Der Stamm wächst und einige Mitglieder, wie es hier heißt, Zitat, ziehen immer weiter weg von ihrer Heimat, richten sich ein wie dort, ja noch besser, gelangen zu Wohlstand und bekommen einen Haufen Kinder. Zitat Ende. Somit kommen wir auch nochmal zurück zum Stammesführer Gondas. Es sei hier kurz eine Textstelle aus dem Buch zitiert. Sie wirkt fast wie eine Bildbeschreibung einer Illustration aus einem Geschichtsbuch. Nachdem zunächst der Schmuck seiner Frau beschrieben wird, heißt es hier, Gondas stand ihr in nichts nach mit seiner beinahe schwarzen, schmalen Leinenhose. Er hatte auch welche aus Wolle, aber was sollte er damit bei dieser Hitze? Eine weiße Bluse, darüber noch eine, braun, die fast bis zu den Knien fiel, und einen dünnen Leinenumhang, die Ränder mit wunderschönem dunklen Faden vernäht, an der linken Schulter von einer silbernen Brosche zusammengehalten. Am Gürtel Trinkhorn und Kampfmesser, die Zeichen eines wahren Anführers, die Haare mit einem Lederbändchen zusammengehalten. Und Gondas stellt fest, die Ästier sind wohlhabender als die Germanen, aber nicht reicher als die Römer. Gut, wir fassen zusammen. Wie schon erwähnt, so war es nicht, aber es hätte so sein können. Zumindest finden wir unsere Fantasie angeregt durch dieses Buch und sich die Welt etwas weiblicher zu denken, kann sicherlich auch von Nutzen sein. Das Buch heißt Kleines Bernstein, die Autorin Rasa Ashkenite, ein Roman aus dem Litauischen übersetzt von Markus Roduna, erschienen im Mitteldeutschen Verlag, 192 Seiten, im Handel für 14 Euro. Sie hören die Baltische Stunde. Die Sendung für Estnisches, Lettisches und Litauisches auf Radio Weser TV.